Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Militärhistoriker Ralf Rath. Er ist Direktor eines Museums, von dem die meisten von Ihnen vielleicht noch niemals gehört haben oder erst vor kurzem jedenfalls, vom Deutschen Panzermuseum im niedersächsischen Munster. Guten Morgen, Herr Rath.
Einen schönen guten Morgen.
Sie wissen wahrscheinlich, unterstelle ich, alles, was man über Panzer wissen muss und vielleicht noch ein bisschen mehr. Sind Sie denn wenigstens auch mal selbst einen gefahren?
Das ist die große Ironie, das bin ich tatsächlich nicht. Also die Bundeswehr hatte mich eingeplant für diese Verwendung und ich sollte einen Marder fahren, einen Schützenpanzer Marder, der ja auch gerade in den Medien war. Und weil ich aber wie so viele meiner Geschlechtsgenossen an der Rot-Grün-Schwäche leide und nicht richtig gucken kann, durfte ich keinen Führerschein machen und deswegen durfte ich mit dem Ding tatsächlich nicht fahren.
Aber gesessen haben Sie sicherlich mal in einem. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, an Platzangst darf man da drin nicht leiden.
Völlig korrekt. Also das ist eine Sache, die uns auch in der Vermittlung wichtig ist. Es ist ein Stahlei mit wenig Ausgängen. Und wenn man sich dann noch bewusst macht, dass man dazu noch zwischen Sprit und Munition sitzt, dann wird es wirklich unangenehm, sogar wenn man im tiefsten Frieden ist. Genau.
Ralf Rath, Militärhistoriker, Blogger, YouTuber und coolster Museumsdirektor Deutschlands, wie jemand geschrieben hat, heute bei uns zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Militärhistoriker gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht allzu viele, also Historiker schon, aber diese spezielle Zunft. Was hat Sie motiviert zu dieser Wahl?
Da gab es kein großes Erweckungserlebnis oder so. Tatsächlich war der erste Schritt, dass ich so ein typisches Nerdkind war, das schon in der Grundschule wirklich Bücher mit in den Sachunterricht gebracht hat über Römer und Ritter und so weiter. Und dann hat sich das einfach als Interesse an Geschichte verdichtet, Leistungskurs und Studium der allgemeinen Geschichte. Und Militärgeschichte war immer eins der Themen, die mich ganz einfach fasziniert haben. Das ist nicht anders als bei anderen Leuten, die sich für Agrar- oder Kirchengeschichte interessieren.
Und der Militärhistoriker tut was? Er analysiert alle geschlagenen Schlachten der Vergangenheit und zieht daraus Schlüsse für die Gegenwart? Oder was genau tun Sie?
Genau, das war ganz lange, vor allen Dingen in Deutschland, der alte Ansatz. Das nannte sich applikatorische Methode, also die anwendungsbezogene Militärgeschichte. Man lernt aus dem letzten Krieg für den nächsten Krieg. Das war zu der Zeit, als es vor allen Dingen Militärs gemacht haben. Die letzten 30, 40, 50 Jahre ist Militärgeschichte eine ganz normale Unterdisziplin der Geschichte geworden. Das heißt, wir nehmen alle möglichen Perspektiven, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und wenden sie auf das Militär und das, was es tut, also den Krieg, an. Natürlich gibt es Sachen, die sind sui generis, die sind eigener Art, also die Erfahrung der Schlacht und dergleichen mehr, aber eigene Felder hat ja jedes Subthema.
Sie haben gesagt, Sie war ein Nerd, ein Sachbuchinteressierter schon in früher Kindheit, aber es hätte ja nun nicht unbedingt Militärisches sein müssen in dem Zusammenhang. Hat das was damit zu tun, dass Sie aus einer Soldatenfamilie kommen? Also war das schon irgendwie sehr präsent bei Ihnen?
Nicht direkt. Also es gab keine Prägung in dem Sinne, dass wir irgendwie eine besondere Kultur zu Hause gehabt hätten. Wir waren eigentlich eine sehr unmilitärische Soldatenfamilie. Das weiß ich aus dem Vergleich. Das liegt auch an einem speziellen Hintergrund meines Vaters. Je nachdem, wo man ein Militär ist, ist man stärker oder weniger geprägt. Sicher war es eine Normalisierung. Da wir immer an Standorten gewohnt haben, wo die Bundeswehr war, war die Präsenz von Militär für mich natürlich normaler und damit das Thema wahrscheinlich präsenter und leichter zu wählen, als für Leute, die gar keinen Kontakt zum Militär haben. Das mag sein.
Wie würden Sie sich denn selbst sehen? Sind Sie jemand, der Militär begeistert ist oder sind Sie gar ein Pazifist, der das alles wissen muss, damit das dann richtig heftig ablehnen kann? Oder wie sehen Sie sich selbst?
Beides nicht. Also grundsätzlich finde ich das Militär erstmal wahnsinnig spannend, wie ich aber viele totale Institutionen spannend finde. Also der Jesuitenorden beispielsweise ist auch ganz spannend in seiner Art und Weise, wie er existiert hat, vor allen Dingen früher. Es ist das Thema, das sozusagen mein Lebensthema geworden ist. Es ist wirklich spannend. Ich finde, es bedarf Leute, die es von außen verstehen. Jede Gruppe kann sich natürlich selbst analysieren, aber es braucht immer Leute, die auch von außen drauf gucken. Das ist der Job, den ich habe. Was uns wichtig ist, also mir als Person und auch dem Panzermuseum, wir haben uns tatsächlich ins Leitbild als Endziel unserer Arbeit geschrieben, den Erhalt des Friedens. Aber wir haben ja dieses Walter-Benjamin-Zitat vorne bei uns an der Wand. Wir glauben tatsächlich, dass man wirklich entscheiden kann, ob oder ob nicht Kriegsgewalt nötig ist. Nur dann, wenn man auch weiß, wovon man redet. Also es braucht Leute, die das Wissen bereitstellen, worüber genau man redet. Und das merkt man ja auch jetzt.
Herr Rath, Sie sind Jahrgang 1977. Das heißt, Sie wären eh zu jung gewesen für Schwerter zu Flugscharen in der damaligen DDR oder auch die Proteste gegen die NATO-Nachrüstung Anfang der 80er. Das hat Sie also nicht in irgendeiner Form berührt.
Richtig, das hat mich nicht in irgendeiner Form berührt, dazu gibt es nichts weiter zu sagen, genau. Also ich finde es wahnsinnig spannend, wie kraftvoll solche Bewegungen sind und wie das die Menschen bewegt. Das ist auch Teil unseres Themas im Panzermuseum, also auch die Ablehnung der Objekte. Aber in meiner Biografie hat das keine große Rolle gespielt, nein.
Und Sie haben dann sicherlich sich auch nicht gescheut, den Wehrdienst zu machen, wenn Sie das ja alle schon so ziemlich interessiert hat. Oder gab es doch einen Ersatzdienst?
Nee, tatsächlich. Also ich habe mich zum Wehrdienst auch gemeldet. Also ich habe dann schnell entschlossen, dass ich tatsächlich den Wehrdienst machen möchte, nicht den Zivildienst, wobei das in meiner Generation, also Mitte der 90er, schon völlig normal und aufgeteilt war. Ich habe mir so gedacht, wenn ich schon diesen Dienst machen muss, wenn ich ein Jahr lang was machen muss, dann Militär, weil das wenigstens noch ein bisschen, also es hat erstens Sinn ergeben für mich und zweitens fand ich es eben auch spannend, wollte das erleben. Und dann ist es aber leider alles ein bisschen anders gekommen als geplant.
Panzer, die Sie ja unter anderem in Ihrem Museum zeigen, von denen haben ja viele gedacht, habe ich gelesen, als ich mich jetzt auf unser Gespräch vorbereitet habe, dass die Kriegswerkzeug von gestern sind. Und wenn man jetzt auf den aktuellen Ukraine-Krieg guckt, dann kann man das eigentlich nicht mehr sagen, oder?
Völlig richtig. Und das liegt daran, dass meistens so zwei Vorstellungen durcheinander gegangen sind, ohne dass die Leute das gemerkt haben. Was passé war und eigentlich offenbar immer noch ist, ist so die Idee aus dem Kalten Krieg, die uns alle geprägt hat, auch im Zweiten Weltkrieg, dass riesige Panzerflotten aufeinandertreffen, also diese riesigen Panzerarmeen, die riesige Schlachten schlagen. Das war mit dem Kalten Krieg vorbei und das hat sich auch tatsächlich nicht wiederholt. Aber der Panzer als Werkzeug auf dem Gefechtsfeld ist immer noch wichtig und relevant, der war aber auch nie wirklich weg. Es ist aber auch eine Eigenart der Geschichte des Panzers, das in den letzten 100 Jahren 4-5 Mal totgesagt wurde. Das ist nichts Neues.
Und plötzlich, auch in diesem Gespräch, wird der Museumsdirektor nicht mehr nur nach historischem oder Panzermusealen gefragt, sondern nach der Gegenwart.
Normal eigentlich. Es sollte normal sein. Museen haben immer den Anspruch, nach Möglichkeit einen Aktualitätsbezug herstellen zu können. Das heißt, alle Museen wollen das, was sie vermitteln, irgendwie auch anwendbar machen für die Menschen. Was wir nicht machen, ist eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir sollten oder wir sollten nicht Waffen liefern. Das mache ich persönlich natürlich. Aber wir können natürlich Antworten liefern auf Fragen, die dann den Entscheiderinnen und Entscheidern und den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen könnten, eine Meinung dazu zu haben.
Was ich ganz interessant finde in einem der vielen Videos, wir kommen gleich noch drauf auf den museumseigenen YouTube-Kanal, und in einem dieser Videos sagen Sie was zu diesem Krieg, weil Sie waren offenbar öfter danach gefragt worden. Und Sie sagen da, dass Sie Wladimir Putin nicht für einen durchgeknallten Irren halten, sondern dass das, was er da tut, zwar altmodisch in gewisser Weise ist, aber logisch. Das müssen Sie uns mal erklären.
Wir
stöhnen?
Ja, genau. Nein, ich versuche jetzt die richtigen Worte zu finden. Wenn wir dann den tagespolitischen, muss es ja sehr genau sein alles. Was ich damit sagen wollte, ist Folgendes. Wenn man Putin in einer langen Reihe der historischen Figuren so des 19. Jahrhunderts betrachtet, dann ist das, was er da macht, relativ inhärent oder binnenlogische Realpolitik. Es ist klassische Kanonenbootpolitik, es ist klassische Machtpolitik, auch auf dem Gefechtsfeld, erst drohen, dann durchführen. Und das wirkt für uns völlig aus der Zeit gefallen und dadurch kommt diese Assoziation mit irre und durchgeknallt. Aber eigentlich in sich ist es ein eiskaltes, logisches Machtspiel, das den Menschen des 19. Jahrhunderts und auch der Jahrhunderte davor, gerade in der frühen Neuzeit, nicht unbekannt gewesen wäre in seiner inneren Logik.
Und wir haben eigentlich eher den Fehler gemacht, dass uns das so überrascht?
Würde ich fast sagen. Also wir haben tatsächlich im Panzermuseum öfter mal darauf hingewiesen, dass es uns doch nachdenklich machen sollte, wenn in Russland noch mehrere 10.000 Panzer eingelagert sind, dass man daraus vielleicht auch eine kleine Facette der Außenpolitik ableiten könnte. Und wenn man genau hingeguckt hat mit den Kriegen in Ossetien und so weiter und dann eben auch 2014, dann hätte man das schon wissen können, glaube ich. Ich will jetzt aber nicht zu scharf urteilen, weil es hätte sich auch ganz anders entwickeln können. Also diese Ex-Post-Geschichtsschreibung ist immer sehr schwierig.
Hinterher halt. Ralf Ratz, genau. Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Nachdem Russland diesen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, da reden im Moment auch Nicht-Militärs ununterbrochen von Panzern und Panzerhaubitzen und gepanzerten Fahrzeugen und so weiter. Erleben Sie, dass Sie und auch das Museum so einen Schub nicht nur an Bekanntheit, sondern auch an zusätzlichen Interesse gerade bekommen?
Es ist da noch ein bisschen früh, das in den Besucherzahlen zu sagen, weil die als touristische Destination immer hoch und runter gehen ein bisschen. Wir haben den Eindruck, Was wir auf jeden Fall merken, ist, dass qualitativ die Fragen, die an uns gestellt werden, anders sind, dass die ernster sind, dass die mehr Aktualitätsbezug haben. Ja, das merken wir auf jeden Fall. Ich nehme auch an, dass es sich auch in Besucherzahlen niederschlagen wird, aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Online auf jeden Fall, da haben wir es gesehen, ja, da passiert es auf jeden Fall.
Und haben die Leute dann auch mehr Erklärungsbedarf? Also ruft dann mal jemand, was weiß ich, aus dem Verteidigungsministerium bei Ihnen an und sagt, sag mal, erklär mir das doch mal, wie ist denn das mit Panzerhaubitze und Panzer und es ist ja eigentlich kein Panzer und diese ganzen Geschichten.
Genau. Tatsächlich, ja. Also es ist vor allen Dingen Presse und Medien, die das machen, die ein aufrichtiges Bemühen zeigen, diese Begrifflichkeiten in den Griff zu bekommen, die ja unbekannt waren ganz vielen Menschen ganz lange. Und da gab es auch einiges zynisches Gemecker von Kolleginnen und Kollegen aus meiner Zunft, aber ich habe gesagt, dann lasst uns sie doch richtig beraten. Aus dem BMVG, also dem Verteidigungsministerium, ruft jetzt keiner an, die kennen ihr Gerät, aber tatsächlich von Abgeordneten, die Mitarbeiter fragen teilweise nach, wie denn die richtige Nomenklatur ist und so weiter. Also insofern kommen momentan Fragen aus vielen Ecken, richtig.
Sie machen Museumsfernsehen, wir haben es vorhin schon ganz kurz angesprochen, das machen Sie ziemlich erfolgreich oder sehr erfolgreich. Es gab sogar jetzt einen YouTube-Preis dafür, den Silver Creator Award. Und dafür muss man mindestens 100.000 Abonnenten haben. Das ist eine Menge. Wie machen Sie das?
Ich glaube, der Trick ist, dass wir einerseits die Fans und die Kernklientel des Museums bespielen, indem wir eben Dinge zeigen, die erwartet werden. Wir benutzen den Kanal ja vor allen Dingen zur Vermittlung historischen Wissens und zur Fanbindung, indem wir hinter den Kulissen erzählen. Vor allen Dingen aber, und das finde ich immer ganz befriedigend, schaffen wir es offenbar, die Themen so aufzubereiten, dass Leute, die es zufällig in die Timeline gespült bekommen, die nicht nach uns suchen, dann so Sachen sagen wie, ich habe mir jetzt ein 2-Stunden-Video über Dieselmotoren angeguckt und ich weiß gar nicht warum, aber ich abonniere den Kanal. Und das ist wirklich das tollste Lob, was ich lesen kann, weil das heißt, wir erreichen Leute, die normalerweise mit dem Thema nichts in Hub haben. Das ist genau das Kernziel, das wir haben.
Aber es muss noch irgendein Trick dahinter sein, den ich versuche rauszubekommen, denn Sie sind Platz 18, habe ich gelesen, bei den weltweiten Museumskanälen. Und seit 2012 sind die an die 230 Videos, die Sie inzwischen produziert haben, über 20 Millionen Mal aufgerufen worden. Das ist schon eine Menge. Das kann jetzt nicht nur der Zufall sein.
Nein, also ich glaube tatsächlich, ist es eine Mischung aus Enthusiasmus, den wir rüberbringen, Themenwahl und den verschiedenen Graden der Ausarbeitung. Also wir bieten ja Videos an über einen Panzer, die 45, 60 Minuten lang sind, wer das halt möchte, mit Kontexten auch, übrigens dann wirklich so Kontexte wie Vernichtung durch Arbeit und so, das ist uns da ganz wichtig. Aber wir bieten auch kleine Happen an. Es gibt zum Beispiel 5-Minuten-Videos, die erklären, ob oder ob nicht Hugo Boss Wehrmacht und SS-Uniform designt hat. Spoiler, hat er nicht.
Und wer interessiert sich jetzt gezielt für Sie? Also ein paar Politiker sind drin, haben Sie schon gesagt. Und ansonsten sind es mehr Männer oder mehr Frauen? Sind es Waffenfans, soweit Sie das überhaupt wissen können? Oder extrem Rechte? Bundeswehrsoldatinnen, Soldaten? Also wo ist Ihre Klientel?
Das sind ja zwei Fragen auf einmal sozusagen. Also wer kommt und warum? Wer ist ganz, ganz erfrischend für ein Museum? Wir haben über 100.000 Besucher in normalen oder Besucherinnen in normalen Jahren. Da gehören wir zu den Top 5% meistbesuchten Museen in Deutschland, tatsächlich mit diesem eigentlichen Nischenthema. Von denen sind aber über 80% entweder völlig ungedient oder haben vielleicht mal einen Wehrdienst in ihrer Biografie. Das heißt, wir haben Leute, die eben nicht aus Vor- und Spezialinteresse kommen oder Vorwissen und Spezialinteresse, sondern ganz allgemein einen Besuch machen. Und das liegt daran, dass wir in der Heideregion liegen. Und das ist eine mega wichtige Tourismusregion. Ich glaube, Platz 3 nach der Küste und den Bergen. Und dann ist halt irgendwann der Heidepark besucht und das Wetter ist schlecht und der Vogelpark ist zu oder langweilig und dann kommen die halt doch mal zu uns. Und das bedeutet auch, dass wir ein sehr junges Publikum haben. Also die größte Blase in der Demografie liegt bei uns zwischen 30 und 40 und zwischen 0 und 20, also zwei Elternteile, zwei Kinder sozusagen. Und wenn man jetzt das nimmt, junge Leute, die ungedient sind, dann sind wir damit ein völlig normales Museum, das eben seine Vermittlung auch daran ausrichten muss. Also wir können nichts voraussetzen.
Das heißt aber, es sind jetzt auch nicht, Entschuldigung, in erster Linie Waffenfans oder Technikfreaks oder politisch sehr rechtsverortete, sondern wirklich ja, Menschen wie du und ich.
Genau. Das ist dann die Frage nach der Motivation und die ist bei den meisten Leuten wirklich Technikfaszination. Das ist eine ganz wichtige Sache, das haben wir lange missverstanden, bis wir es dann mal wirklich erhoben haben, ganz breit. Die Leute kommen nicht für die Geschichten um die Gewalt und um das Blut, sondern die kommen ins Panzermuseum, weil man ja ein Museum zur Unterhaltung besucht und erwarten das so ein bisschen Panzerquartettmäßig. Also wie schwer, wie groß, wie schnell. Im Prinzip sind das alles nur besondere Autos, nicht anders als ein Eisenbahnmuseum oder ein Traktorenmuseum. Und wir müssen dann tatsächlich die Leute daran erinnern, schaut her, alles in Ordnung, kann man sich für interessieren, na klar. Aber das sind eben Tötungsmaschinen, das sind Gewaltwerkzeuge und die sind dafür gebaut worden, um Leute zu töten und zu verwunden. Einige von diesen Fahrzeugen haben das auch gemacht. Und das müsst ihr im Kopf behalten. Und das Schöne ist, lange wurde gedacht, naja, wenn wir das machen, vielleicht geht dann so die Tourismusfaszination flöten. Das Gegenteil ist der Fall. Von 10.000 Befragten haben über 98% gesagt, ja, jetzt, wo ihr es sagt, das muss da rein. Wir haben bloß nicht dran gedacht. Und das ist genau das, woran wir gerade arbeiten. Es gibt natürlich ein paar Leute, die es dann auch politisch aufladen. Das sind natürlich aus dem rechten Spektrum die Leute, die die Wehrmachtpanzer zum Fetisch machen wollen. Das sind aber sehr wenige und wir achten streng darauf, dass sie das nicht bei uns im Museum irgendwie als Forum missbrauchen können. Sie können gerne reinkommen zur Bildung. Aber wir achten darauf, dass keine Fotos vor dem Panzer gemacht werden mit Gesten oder Symbolen.
Sprechen Sie die dann auch an?
Oh ja, das machen wir tatsächlich so. Wir haben eine sehr klare Regel. Wir lassen niemanden rein, der entweder, versteht sich von selbst, verfassungsfeindliche Symbole zeigt. Wir lassen aber auch Leute nicht rein, deren Symbole oder Sprüche auf den T-Shirts uns grundsätzlich nicht passen. Wir haben ein sehr starkes Leitbild und vertreten das auch aktiv. Und das führt dazu, dass wir uns tatsächlich mit Leuten darüber in der Lobby streiten. Wir machen das sehr gerne öffentlich, nicht hinter verschlossenen Türen. Dass man bitte seine Jacke ausziehen soll oder sein T-Shirt umdrehen oder sein Tattoo verdecken, denn sonst kommt man nicht rein. Und das ist eigentlich ganz unterhaltsam normalerweise. Wir haben halt im Gegenteil zu den Gedenkstätten-Kolleginnen und Kollegen, haben wir den Riesenvorteil, dass die ja was von uns wollen. Also diese Anwürfe, die jetzt gerade in den Gedenkstätten passieren, dass da das Narrativ in Frage gestellt wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angegangen werden, das passiert bei uns nicht, weil wir ja etwas haben, was die von uns wollen. Die möchten also rein und dann benehmen die sich auch meistens.
Ist das vom Ansatz her, vom Konzept her ein Antikriegsmuseum? Oder
Nein.
Präsentieren Sie Ihre Objekte, wie man auch Möbel und Bilder präsentieren würde? Oder wie ist der Ansatz?
Das ist so ein bisschen, wir nennen das so ein bisschen Star Wars-mäßig die dunkle und die helle Seite des Themas. Also wir versuchen, den Panzer in all seinen Facetten, seine Nutzung, seine Technik, auch den menschlichen und kulturhistorischen, also den symbolischen Facetten in den Griff zu bekommen. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass man durchaus darauf eingehen kann, dass in einem Panzer eine besondere Kameradschaft herrscht, weil diese fünf Menschen eben in einem Stahlei zusammengebunden sind im Gefecht, was eben eine Bindung schafft. Das wäre so eine helle Sache, auch Humor ist so eine helle Sache beispielsweise. Es gibt ja Soldatenhumor. Auf der anderen Seite gehört eben das Töten dazu, das Sterben, das Verwunden, das Leiden, die Traumatisierung auch nach dem Einsatz oder dem Krieg. Und beides zusammenzubinden und dadurch ein ehrliches und breites Bild zu geben, das ist unsere Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben. Und das ist dann eben nicht pro Krieg oder Antikrieg, sondern es ist eben so breit und so ehrlich, wie wir können, den Krieg darzustellen, um dann den Leuten eben die Deutungshoheit zu überlassen. Das ist ja Museumsarbeit. Die Besucherinnen und Besucher entscheiden selber, wie sie damit danach herausgehen. Aber wir hoffen eben, ein möglichst kritisches und multiperspektivisches Angebot machen zu können.
Wo bekommen Sie Ihre Objekte her? Sie werden ja schlechterdings nicht durch die Welt reisen und Schrottpanzer einsammeln.
Naja, auch das gab es, ja. Aber grundsätzlich, also es ist ganz, ganz vielfältig. Der Kern der Sammlung, also die Sammlung gehört ja der Bundeswehr, das ist weiterhin die Lehrsammlung der Bundeswehr für die gepanzerten Truppen. Der Kern der Sammlung wurde in den 60er Jahren tatsächlich von den NATO-Verbündeten, von den neuen Freunden, den alten Gegnern geschenkt. Das waren Wehrmachtspanzer, die gesammelt wurden tatsächlich, indem sie einfach nach Deutschland geschickt wurden, Beutestücke. Und da sind dann über die Jahre noch mehr dazugekommen, als Schenkungen im Regelfall. Die Sachen aus der NVA wurden mit der Wende vereinnahmt und die Sachen aus der Bundeswehr gehen eben in die Sammlung, wenn sie aus der Nutzung gehen. Und so kommt das dann nach und nach zusammen. Es gibt natürlich noch viele Spenden, Leihgaben von privaten Sammlerinnen und Sammlern. Wir haben ja zum Beispiel
private Panzersammler? Haben Sie dann Ihre Panzer in der Garage?
Ja, tatsächlich. Also ich wollte erstmal darauf hinaus, wir haben ja auch Motorräder und Lastwagen und sowas. Okay. Das ist dann natürlich eher. Aber man kann auch als Privatmensch Panzer sammeln. Dann muss man die längst massiv demilitarisieren. Das bedeutet zerschneiden und kaputt machen, auch wenn sie optisch noch hübsch sind von außen dann. Und das ist natürlich dann für uns als Museum der Riesenvorteil, weil unsere Kriegswaffen der Bundeswehr gehören und weil die Bundeswehr sie pflegt und sichert, dürfen wir sie ausstellen auf unserem Gelände. Sonst müssten wir das auch machen. Und das würde einen radikalen Eingriff in das Objekt bedeuten.
Sind die denn noch funktionstüchtig? Also könnten Sie sie theoretisch direkt aus uns da in die Ukraine schicken?
Teils tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, dass wir sind ja auf Bundeswehrgelände, wir sind auf Kasernengelände und dass der Grund dafür ist, dass eben einige dieser Panzer noch funktionsfähig sind. Bei den jährlichen Zählungen bei der KSZE-Kontrolle, also wo Panzer gezählt werden für die internationalen Verträge, gehen die auch bei uns durchs Haus. Also wir sagen so ungefähr 2/3 der Fahrzeuge sind fahrfähig und ein noch kleinerer Teil davon ist tatsächlich auch schussfähig im Zweifelsfall. Genau.
Das, Herr Ratz, das Panzermuseum in Munster liegt, das ist kein Zufall. Munster war und ist Bundeswehrstandort. Und Sie haben auch so eine Art, nennen wir es mal, duales System. Also Sie haben ja schon gesagt, die Objekte sozusagen gehören mehr oder weniger der Bundeswehr und die Organisation des Museums obliegt Ihnen. Mischen die sich da eigentlich ein von der Bundeswehr, wie sie das machen, was sie da machen?
Ja, ja und nein und zum Besten. Also man hat ja so die Idee, dass dann sozusagen das Ministerium oder irgendwie Flecktarn angezogene Kameraden und Kameraden da irgendwie reinfunken wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Panzermuseum ist tatsächlich ein Vorbild von zivil-militärischer Kooperation. Das bedeutet, wir haben diverse Gremien und Strukturen, die dafür sorgen, dass wir halt eng zusammenarbeiten. Und jeder hat seinen Spezialbereich. Also wir machen genau sowas wie heute, das so ein Interview oder die Vermittlung eben. Die anderen von der Bundeswehr machen dann den Erhalt, die Pflege der Fahrzeuge. Und im besten Sinne gab es in den 12 Jahren, wo ich jetzt da bin, oder 13 Jahre bald, keinen großen Knall, weil die Bundeswehr selber relativ offen und progressiv ist, was Geschichtswissenschaft angeht. Das Militärhistorische Museum in Dresden hat da sehr große Zeichen gesetzt und das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam als zweiter Player auch. Und mit diesen beiden Akteuren im Bundeswehrkosmos sind wir halt befreundet, verbündet und die erklären dann im Zweifelsfall, wenn es nötig wird, auch mal, warum das schon ganz richtig ist, was wir machen. Also es ist im besten Sinne museologische und militärhistorische Facharbeit, ob jetzt mit Uniform oder ohne.
Aber jeder Rekrut, jede Rekrut und zumindest die in Munster stationiert sind, müssen schon mal zu Ihnen kommen.
Genau, das ist im Prinzip unsere Schulklasse.
Teil der Ausbildung.
Museen, genau, während andere Museen sozusagen Schulklassen haben, die da so manchmal ein bisschen widerwillig durchgehen, sind es bei uns eben die vor allem die Offizieranwärter gewesen, lange Jahre lang. Genau, das ist das. Aber das macht von den 100.000 Leuten ungefähr nur 3.500 Personen aus.
Sie haben das vorhin schon ganz kurz erwähnt, ich möchte es nochmal aufgreifen. An der Fassade vom Panzermuseum, da findet man einen Ausspruch des deutschen Philosophen, Kulturkritikers und Übersetzers Walter Benjamin. Der geht so: Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg. Da könnte man sich ja fast ein bisschen fragen, nochmal anspielend auf die Überraschung, was da in der Ukraine gerade passiert, ob wir in Deutschland zu wenig über den Krieg geredet haben, dass wir vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg oder spätestens nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geglaubt haben, dass wir sozusagen strukturell nicht mehr kriegsfähig sind in Europa.
Beziehungsweise strukturell nicht kriegsfähig zu sein brauchen. Genau, also ich würde tatsächlich auch die Grenze beim Eisernen Vorhang und bei der Wende ziehen, weil bis dahin war Deutschland auch im Westen ja durchaus eine hochmilitarisierte Gesellschaft, in der Militär eine große Rolle gespielt hat, auch im Alltag. Danach dann nicht mehr, genau. Und auch da würde ich nicht zu hart urteilen. Nach diesen Dekaden des Systemkonflikts haben die Leute halt nachvollziehbarerweise die Friedensdividende ernten wollen. Das kann ich grundsätzlich erstmal verstehen. Aber sagen wir mal so, ab den 2000ern hätte man vielleicht mehr darüber sprechen sollen. Und nochmal, es geht eben nicht darum, Militär als internes System zu besprechen, also zu sagen, wir müssen mehr rüsten und mehr bauen, sondern dass man sich damit beschäftigt, worum es geht und wie es wiederkehren kann und was es genau bedeutet. Genau, das ist tatsächlich ein Problem, glaube ich. In den
Also dann wäre Ihr Credo, nie wieder Krieg bedeutet, nie aufhören, über den Krieg zu reden.
Nie aufhören, ehrlich über den Krieg zu reden. Das ist der Kern des Benjamin-Zitats. Man kann ja auch über den Krieg reden und die Leute dann trotzdem damit für den Krieg begeistern. Das ist ja die große Falle. Seine Logik bei dem Zitat war immer, wenn wir wirklich ehrlich über den Krieg reden, wenn wir beschreiben, was passiert, was mit jungen Menschen passiert, die körperliche Versehrtheit, die geistige Versehrtheit, was es an Material und Schäden anrichtet, dann will das ja keiner mehr. Und die große Ironie ist ja, und da schließt sich der Kreis zur vorherigen Frage, dass ja in der Tat Soldatinnen und Soldaten oftmals die sind, die wirklich als letztes Krieg wollen. Wir haben immer das Bild im Kopf so von den Waffen, einen starren Psychopathen, der Bock drauf hat, ins Gefecht zu ziehen. Das Gegenteil ist hier der Fall. Die Leute, die es machen müssen, wollen das als Letztes. Und das sind eben die Leute, die auch am ehrlichsten drüber reden im Teil ihrer Ausbildung. Gerade wenn sie mal so Filme geguckt haben über Brandwunden und so, die zur Lehre gehören bei der Bundeswehr, gehörten früher, dann will man das nicht mehr. Und genau den Effekt versuchen wir auch anzustreben. Aber, und jetzt, damit schließt sich der Kreis, es ist eben das berühmte Ding, was Joschka Fischer vor über 20 Jahren gesagt hat. Ne? Wir haben gelernt, nie wieder Krieg. Wir haben aber auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Also wir haben auch gelernt, dass man manchmal eingreifen muss, so zumindest unsere Überzeugung. Und da möglichst viel Information zu bieten, ist unser Ansatz.
Sie haben schon gesagt, Sie versuchen sich tatkräftig zu wehren, wenn man Sie von rechts vereinnahmen oder umarmen will. Wie sieht es denn mit Anfeindungen sozusagen von der anderen Seite aus, also von Friedensbewegten oder auch militanten Antimilitaristen aus der autonomen Szene? Erleben Sie da Übergriffe auf Sie? Aufs Museum?
Es gab, Ja, also sagen wir mal so, von der inhaltlichen Kritik leider viel zu wenig. Also ich komme ja selber aus der dezidiert linken Szene, ist auch kein Geheimnis für alle, die mich kennen. Und ich würde mir viel schärfer und viel mehr Kritik aus der linken Ecke wünschen. Und da kommt eigentlich viel zu wenig. Man könnte unser Haus noch viel besser kritisieren, als es getan wird. Was es eben gab, waren dann so Übergriffe. Es gab zwei Farbanschläge, wo ein Fahrzeug, das vor dem Museum stand, also wo man keinen Stacheldraht überwinden musste, um ranzukommen, mit rosa und roter Farbe jeweils übersprüht oder überschüttet wurde, um eben ein Zeichen zu setzen. Was natürlich dann erkennbar Unsinn war, weil uns Militarismus damit genau vorgeworfen wurde, als wir genau angefangen haben, das Haus zu verändern und kritischer zu machen. Insofern sind das mehr so Anekdoten, die uns damals dann geholfen haben, tatsächlich im Internet bekannt zu werden. Also der Aufstieg des Museums im Internet ist ohne diese Farbanschläge und die Berichterstattung darüber nicht denkbar. Eine schöne Ironie. Was die Friedensbewegung angeht, da haben wir sehr schöne Erfahrungen. Da haben wir nämlich in den letzten Jahren immer öfter so kritische Kontaktaufnahmen, dass gesagt wird, eigentlich mögen wir euch nicht, aber wir kriegen mit, dass da irgendwas passiert und wir würden gerne mal mit euch einen kritischen Kaffee trinken sozusagen. Und da gibt es dann wirklich schöne Diskussionen. Wir hatten jetzt letztlich wieder eine christliche Runde da und das war eine schöne Diskussion. Man wird nicht beste Freunde, aber man kann aufeinander zugehen. Das ist gerade heute sehr ermutigend, finde ich.
Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie könnten sich vorstellen, noch besser kritisiert zu werden?
Ja, wir sind ja auch selber unsere schärfsten Kritiker. Wir haben eine wahnsinnig tolle Sammlung und wir haben ein ganz schlechtes Museum noch. Das hat historische Gründe, wie das Haus gewachsen ist und wir würden gerne radikal umbauen und haben dafür auch 2018 eine Bundesförderung von fast 20 Millionen Euro zugesprochen bekommen. Übrigens mit den Stimmen der Grünen und der Linken, worauf ich persönlich wirklich stolz bin. Aber die ist halt noch nicht geflossen. Das heißt, die Ausstellung, wie sie jetzt ist, hat noch ganz, ganz viele Schwachstellen, die wir zum Glück Ende des Jahres mit einer Übergangsausstellung schon mal abstellen werden. Aber wie gesagt, man könnte, wenn ich nicht da arbeiten würde, könnte ich ein viel kritischeres Manifest über das Museum schreiben, als es bis jetzt gemacht wurde. Neulich waren wir im Neuen Deutschland und sogar war eine relativ zahnlose Kritik. Also da bin ich von meiner eigenen Szene ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
Auf der anderen Seite erleben Sie dann vielleicht eher weniger aus der Richtung schon auch persönliche Anfeindungen? Also immerhin ist es ein Militärmuseum und das ist für Einzelne sicherlich ein rotes Tuch sozusagen. Und Sie haben auch eine Familie, Sie haben Kinder. Müssen Sie um die gelegentlich fürchten oder müssen Sie das nicht?
Ich glaube, so weit ist es bei weitem noch nicht, weil wir tatsächlich noch nicht berühmt und bekannt genug dafür sind. Wir kriegen tatsächlich...
Sie wird auf dem besten Weg dazu.
Ja, also man muss sich überlegen, wie sich das denn entwickelt. Aber bis jetzt ist es so, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube, ich habe auch einen großen Vorteil. Ich beschäftige mich ja mit etwas und mache etwas publik, was die Leute gerade aus der rechten Ecke ja auch publik sehen wollen. Die wollen ja, dass die Gesellschaft sich mehr mit Militär beschäftigt. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch bei den schärfsten Kritikern so einen kleinen Vertrauensvorschuss, aber so ein bisschen so einen kleinen Stein im Brett. Der macht wenigstens was Richtiges, auch wenn er zu viel über Zwangsarbeit redet. So ein bisschen in die Richtung. Was man ab und zu bekommt, sind wirklich Hassmails, Hasskommentare und so weiter. Aber ich versuche da ruhig zu bleiben. Und bis jetzt haben mir die Profis auch gesagt, dass es da keinen Grund zur Besorgnis gibt.
Ralf Ratz, was tut der Militärhistoriker, wenn er nicht Panzer erklärt?
Er spielt Computer, er macht Karate und er hört viel Musik.
Kampfsport.
Richtig, klassisches Karate, aber für die, die zuhören und wissen, worum es geht, kein Shotokan-Karate, das, was eigentlich alle Welt kennt, sondern Goju-Ryu-Karate.
Was ist der Unterschied?
Viel Anwendungsorientierung, viel Nahkampf, viel Sachen, die nichts mit Sport zu tun haben, sondern tatsächlich funktionieren, wenn man sie vernünftig macht.
Das heißt aber, es ist so ein bisschen ein roter Faden, das Interesse an Gewalt, oder ist es ein bisschen weit hergeholtes sozusagen?
Nee, das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Das ist mir aber auch irgendwann später erst aufgefallen, weil zum Beispiel ein anderes Thema, was mich einfach persönlich interessiert, während des Studiums schon, aber auch jetzt noch, wenn ich mal so Bücher lese, ist halt das Thema der politischen Gewalt. Also die späte Weimarer Republik beispielsweise, Straßenschlachten und so weiter. Das ist was mich interessiert und es kommt immer wieder vor. Insofern ist das schon ein durchgängiger Faden, interessanterweise, ja.
Und es gibt in Ihnen schon auch einen Teil, der gerne mal körperlich zugreift, weil sonst würden Sie keinen Kampfsport machen.
Genau, aber natürlich konsensuell. Also es ist halt Kampfsport, Kampfkunst mit Partnern und Einverständniserklärung sozusagen. Genau, aber ja, das macht mir Freude, die Körperlichkeit des Sports, auch mit Schwitzen und Würgen und Treten. Das ist schon etwas, was mir viel Spaß macht und was auch fast genauso schwer ist zu vermitteln wie Panzer.
Das andere, was Sie interessiert, da gibt es auch ein Video darüber, im Museumskanal, ist Musik. Und das ist auch eine etwas ungewöhnliche...
Ich höre nämlich nichts mehr.
Bitte? Entschuldigung? Jetzt haben wir ihn verloren. So, jetzt steht unsere Leitung wieder zu Ralf Rath. Wir waren gerade mitten bei Ihrem nicht ganz so selbstverständlichen Musikgeschmack in der Mischung Rap und Heavy Metal. Wie passt das zusammen? Außer, dass es vielleicht auch beides eher gewaltige Musik ist.
Der Hip-Hop, den ich höre, tatsächlich eher nicht. Der ist tatsächlich sehr Abiturienten-Rap, wie es früher mal humorig hieß. Also der Teenager Ralf Rath würde mich verachten dafür, dass ich beides höre. Früher waren das ja klar getrennte Fronten. Mittlerweile höre ich halt einfach total breit alles Mögliche, wie sich das ja im Alter oft so entwickelt. Und das sind einfach die beiden Schwerpunkte geworden. Die passen eigentlich ziemlich super zusammen. Übrigens auch in Bezug auf Panzer, weil es da nämlich Erhebungen darüber gibt, was die Besatzung so in den 2000ern, 2010ern gehört haben, wenn sie ins Gefecht gefahren sind. Die haben ja auch ganz verschiedene Musikgeschmäcker. Aber der Konsens war immer Gangster-Rap oder Heavy-Metal. Das war ganz spannend. Das war das, was die dann wirklich in ihren Panzern gespielt haben, wenn sie ins Gefecht fahren.
Also irgendwie überrascht mich das nicht, weil man doch sicher nicht Musik, naja, wenn man doch sicher nicht Musik, sagt jetzt die naive, bestimmt nicht von großer Kenntnis beleckte, eher Musik spielt, die aufputscht, die nach vorne treibt und jetzt nicht Lounge-Musik und zurückgelehnt und alles easy.
Das auf jeden Fall, aber es gibt ja auch noch andere Musik, die ein bisschen treibt, also einfacher Rock und so weiter. Das war schon ziemlich spezifischer, sehr industrieller Metal. Aber da ist es dann halt wieder, genau, der Beat, der dazu gehört, die Art der Musik, die Härte, genau, richtig.
Wenn Sie so nach vorne gucken, Herr Rath, wollen Sie sich in ca. 25 Jahren als Museumsdirektor des Panzermuseums pensionieren lassen oder haben Sie noch andere berufliche Pläne?
Unklar. Das hängt davon ab, wie das Museum sich entwickelt. Also ich habe auf jeden Fall erstmal den festen Plan, diesen großen Umbau, den ich erwähnt habe, fertig zu bekommen, weil dann erst kann ich persönlich für mich vor mir sagen, jetzt ist es mein Museum, dann bin ich wirklich für alles verantwortlich. Ich mache das natürlich nicht alleine, aber so für mich ist es dann so fertig, das große Projekt, weil ich da jetzt quasi seit meinem Dienstbeginn dran arbeite. Und danach müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Also sagen wir es mal so, ich könnte mir das vorstellen, ich kann mir auch andere Dinge vorstellen, so ist es nicht.
Vielleicht zurück zur Lehre. Sie hatten ja schon mehrmals Lehraufträge an der Leibniz-Universität Hannover ein paar Jahre lang, zwischen 2005 und 2011. Und wenn Sie doch auch so sagen, man muss das erklären, man muss das lehren, man muss zur Friedfertigkeit erzählen, dann hätte das doch vielleicht eine Logik.
Unbedingt. Also Lehre macht mir Riesenspaß. Da muss aber natürlich dann müssen unsere 16 wundervollen Bundesländer sich auch entscheiden, Leute zu vergüten, die das tun. Ich hatte halt die typischen Lehraufträge. Es gibt ja den Mittelbau nicht mehr, wo ich gut reingepasst hätte. Also die vor allen Dingen vermitteln. Das ist eben das, was mir Freude macht, was mein Talent ist. Sondern eigentlich nur noch die Forschungsprofession. Das ist nicht meins. Also ich habe das gemacht. Meine Magisterarbeit war eine richtige Forschungsarbeit. Das hat mir Spaß gemacht. Aber das ist sicher nichts, worauf ich dann meinen weiteren Lebensweg aufbaue. Aber wenn sich die Gelegenheit böte, irgendwo anders zu vermitteln, ja, das wird mich bestimmt den Rest des Lebens begleiten.
Apropos vermitteln, es gibt ja im Museum immer ein Objekt des Monats. Da gibt es dann immer eine kurze Geschichte dazu, wo es herkommt oder was sich an Geschichten darum rankt. Haben Sie sowas wie ein Lieblingsobjekt?
Bei den Großobjekten ist es relativ einfach. Das ist auf jeden Fall der A7V. Wenn man das Wenn man das googelt, A7V, dann findet man einen riesigen kastenförmigen Panzer mit ganz vielen dicken Nieten außenrum, der wirklich aussieht wie aus einem Jules Verne-Roman aus dieser Steampunk-Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts und aus den Fantasien. Das war der erste deutsche Panzer, der wirklich ins Gefecht gerollt ist. 1917 gebaut, 1918 im Gefecht gewesen. Und weil der so andersweltlich aussieht, weil der noch so völlig anders aussieht als alle anderen Panzer, die dann direkt danach gefolgt sind und der somit quasi ein Relikt des 19. Jahrhunderts eigentlich ist, in seiner Ästhetik, ist das eigentlich mein liebstes Stück. Und da gibt es auch tausend Geschichten drum zu erzählen. Haben wir auch ein kleines Video zu gemacht.
Eine können Sie noch uns gerne mitteilen von den Geschichten, von den tausend?
Eine wäre zum Beispiel, wir sind ja im Ersten Weltkrieg und Funk ist noch nicht beweglich gemacht worden und wollen aber natürlich die Panzer, die nach vorne rollen und quasi alleine auf dem Gefechtsfeld rumrollen zu der Zeit, die Bindung nach hinten halten. Und dazu haben sie Brieftauben benutzt. Das heißt, wir haben einen riesigen, lauten, heißen, verrauchten Kasten mit lauter Männern drin, die schießen nach draußen. Und da drin ist ein Brieftaubenwart und der hat seine Brieftauben dabei. Und wenn dann die Brieftaube losgeschickt werden sollte mit einer Nachricht, wie zum Beispiel haben den Zielpunkt erreicht oder sind liegen geblieben, dann hat man eben die Nachricht aufgeschrieben, an die Brieftaube gebunden und dann die Brieftaube rausgeworfen. Das Problem war nur, dass die natürlich durch den Rauch und den Lärm und die Abgase auch komplett rammdösig waren und sich erstmal gerne oben auf das Fahrzeug gesetzt haben, um sich auszuruhen, sodass dann oft der letzte Akt des Brieftaubenwarts war, die Taube mit einem Stock zu überzeugen, dass doch bitte losfliegt und ihre Nachricht abliefert. Und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, das ist wirklich eine witzige Geschichte, weil sie sich eben auch nur um Kommunikation dreht. Sie ist technisch interessant und das wäre so eine helle Seite, die man ruhig mal erzählen kann und wo man auch mal lachen darf bei uns.
Obwohl wir gerade bei Tieren sind, ganz zum Schluss noch, das müssen Sie uns noch sagen. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Panzer, deutsche Panzer jedenfalls, Tiernamen haben? Also Leopard, Gepard, ja. Marder, Fuchs?
Das ist einfach eine Tradition, die hat sich schon in den 30ern und dann vor allem im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Das war die Idee einiger Leute. Meine erste Referenz ist immer tatsächlich Porsche selber, der eben mit Produktnamen sich auskannte und wusste, dass eben eine Assoziation ein starker Produktname ist und man dann leichter verkaufen kann. Und das hat sich dann direkt in den 60ern, als die ersten deutschen Panzer wieder gebaut wurden, gehalten, wurde aufgenommen von den Leuten, die das ja auch noch erlebt haben. Und dann hat sich das einfach so durchgezogen. Andere Armeen benennen ihre Panzer nach Generalen und so weiter. Also da hat jedes Land seine eigene Tradition. Finde ich jetzt nicht die schlechteste, das nicht nach Menschen, sondern nach Tieren zu benennen. Aber manchmal wurde es ein bisschen albern, wenn dann noch die seltsamste Katze aus dem Brems Tierleben gezogen wurde, man das Fahrzeug benennen kann. Andererseits ist jetzt natürlich das Problem, wenn Rheinmetall seinen neuen Panzer mit Panther benennt, also dem Wehrmachtspanzer, dem bekannten Wehrmachtspanzer, kommt man natürlich so in Untiefen, wo man ein bisschen diskutieren muss, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Dann wäre ich nochmal gespannt, was Rheinmetall und die Marketingabteilung dazu sagen.
Der Militärhistoriker und Museumsdirektor Ralf Raths. Vielen Dank für eine spannende Stunde mit uns.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.